Chronik der Schatten, die Nacht wird zum Buch. Zwischen Legende und Wahrheit suchst du nach dem Fluch. Jede Seite ein Flüstern, das tief in dir spricht, bis die Realität durch die Finsternis bricht.
Stell dir einen Raum vor, der so unspektakulär ist, dass man ihn nach 5 Minuten wieder vergessen würde. Eine ganz normale Kanzlei. Schreibtische, Aktenstapel, das trockene Geräusch von Papier, das über Papier schabt. Telefone, die klingeln, weil sie klingeln müssen. Neonlicht, das nicht flackert, sondern einfach nur da ist. Dieses harte, nüchterne Licht, das nichts romantisiert und nichts verzeiht. Und plötzlich passiert etwas, das in so einem Raum eigentlich gar keinen Platz hat. Nicht ein großer Spuk, nicht sofort, sondern zuerst nur kleine Störungen, die sich noch wegschieben lassen. Als Laune der Technik, als schlechter Tag im Netz, als Zufall. Genau das macht es so unangenehm, weil es nicht wie eine Geschichte beginnt, sondern wie ein Fehler. Irgendwann kippt dieses Gefühl, weil aus komisch ein Muster wird. Weil Dinge nicht mehr nur ausfallen, sondern sich aufführen. Als hätte jemand beschlossen, aus einem Büro eine Bühne zu machen. Mitten am Tag, im laufenden Betrieb, zwischen Terminen. In den Unterlagen und Berichten, die später über diesen Fall kursieren, tauchen Szenen auf, die man eher in einem Film erwarten würde. Lampen, die nicht einfach kaputt gehen, sondern plötzlich bersten. Bilder, die sich bewegen sollen, obwohl sie an der Wand hängen. Geräusche, die nicht dorthin passen, wo sie herkommen müssten. Und irgendwo in dieser Chronik wird es plötzlich konkret. Herbst 1967. In den Unterlagen taucht ein Abend im Oktober auf und mit ihm ein Widerspruch, der hängen bleibt. Angeblich telefoniert niemand und trotzdem registriert eine Gesprächskontrolle eine auffällige Anzahl an Wahlen der Zeitansage. Denn ab hier ist es nicht mehr nur die Frage, was war das? Ab hier kommt die zweite Frage dazu, die viel schlimmer ist. Wie beweist man so etwas oder wie widerlegt man es? Rosenheim, Ende der 60er. Eine Zeit, in der man Technik vertraut, weil sie berechenbar sein soll. Und ein Ort, an dem genau dieses Versprechen Risse bekommt. Stück für Stück. Heute gehen wir zurück in diese Kanzlei. Nicht um dort eine Antwort zu behaupten, sondern um die Ereignisse so zu ordnen, wie sie dokumentiert wurden. Und um zu verstehen, warum der Rosenheimer Poltergeist bis heute ein Name ist, der hängen bleibt, selbst wenn man nicht an Geister glaubt. Willkommen bei Chronik der Schatten. Schön, dass ihr da seid, meine lieben Shadows. Heute nehmen wir uns also ein Thema vor, das viele von euch ganz bewusst ausgewählt haben. Ihr habt auf Instagram abgestimmt und das Ergebnis war eindeutig. Folge 104 führt uns nach Rosenheim. In eine Kanzlei, in der ab Herbst 1967 Dinge passiert sein sollen, die bis heute unter einem Namen laufen, der sofort Bilder im Kopf auslöst. Der Rosenheimer Poltergeist. Bevor wir in die Ereignisse eintauchen, gibt es eine Sache, die ich einmal einordnen möchte, damit wir alle auf derselben Spur bleiben. Diese Geschichte ist über Jahrzehnte immer wieder erzählt, diskutiert und gedeutet worden. Es gibt dazu Dokumentationen, Presseberichte und Veröffentlichungen aus der damaligen Zeit, aber auch spätere Kommentare und Gegenpositionen. Manche Details lassen sich sauber über Protokolle, Messungen oder zeitgenössische Berichte nachvollziehen. Andere Elemente sind Bewertungen, Interpretationen oder Erinnerungen und die können voneinander abweichen. Ich werde das heute wie immer strikt trennen. Alles, was ich als Fakt erzähle, stütze ich auf belegbare Quellen. Wenn etwas nicht eindeutig belegbar ist oder wenn es sich um eine Deutung handelt, sage ich das klar in der Formulierung. Zum Beispiel sage ich dann nach Darstellung von oder laut Bericht oder es wird behauptet. Ihr müsst dabei nicht zwischen den Zeilen suchen. Die Sprache wird euch zeigen, was dokumentiert ist und was Einordnung bleibt. Und damit gehen wir jetzt rein. Am Anfang steht also nichts, was nach Poltergeist klingt. Zumindest nicht in den Darstellungen, die später veröffentlicht wurden. Am Anfang steht eine Anwaltskanzlei, ein ganz normales Büro mit Akten, Telefonen und Termindruck. Und am Anfang steht etwas, das jeder kennt, der schon einmal in so einem Arbeitsalltag gesteckt hat. Technik, die nervt. In einem später veröffentlichten Bericht über den Fall ist von den bereits erwähnten Telefonproblemen die Rede, die bereits im Sommer 1967 begonnen haben sollen. Nicht als dramatisches Ereignis, eher als wiederkehrende Störung. So etwas, das man zunächst wegatmet, weil es im Arbeitsalltag schlicht keinen Platz gibt für große Fragen. Man ruft die Leitung, man flucht und man macht weiter. Nur, in dieser Geschichte bleibt es nicht bei einem einzelnen Aussetzer. In dem später veröffentlichten Bericht, auf den wir uns hier stützen, wird beschrieben, dass die Telefonstörungen schon im Sommer auffielen, lange bevor überhaupt von Knallen, Licht oder irgendetwas Spukhaftem die Rede ist. Es geht dabei nicht um eine diffuse Unruhe, sondern um etwas sehr Konkretes. Die vier Apparate einer Siemens-Anlage sollen häufig gleichzeitig geläutet haben. Gespräche seien immer wieder zusammengebrochen. Und die Telefonrechnungen, normalerweise ein nüchterner Posten, den man abheftet und vergisst, sollen auf eine ungewöhnliche Höhe gestiegen sein. Das ist der Punkt, an dem so ein Fall erst richtig unangenehm wird. Weil Telefonstörungen noch keine Legende sind. Sie sind Alltag. Sie sind Arbeit, die liegen bleibt. Deshalb wirkt der nächste Schritt in der Chronik wie ein erster Fixpunkt. Nicht mehr nur es nervt, sondern es lässt sich auch festhalten. Denn dann gibt es diesen Abend im Oktober 1967, der in derselben Darstellung wie ein erster Fixpunkt wirkt, weil er nicht nur als Gefühl beschrieben wird, sondern als etwas, das kontrolliert und protokolliert wurde. Am 19. Oktober soll, so wird es später geschildert, in der Kanzlei niemand telefoniert haben. Trotzdem registrierte eine Gesprächskontrolle auffällig viele Wahlen der Nummer 0119, damals die Zeitansage. Der Punkt ist aber nicht die Zeitansage selbst. Der Punkt ist der Kontrast. Es wurde nicht telefoniert, steht neben, es wurden dennoch Verbindungen registriert. Wenn man so etwas hört, entstehen zwei naheliegende Reflexe und beide sind wichtig, weil sie den Ton der kommenden Wochen bestimmen. Der eine Reflex ist technisch. Vielleicht hängt etwas in der Anlage. Vielleicht gibt es eine Fehlfunktion. Vielleicht eine falsche Verdrahtung. Vielleicht einen Defekt, der sich im Alltag tarnt und erst jetzt sichtbar wird. Der andere Reflex ist menschlich. Wenn die Technik etwas tut, was niemand tut, sucht man irgendwann nach der Hand, die es doch getan haben könnte. Ab hier, so beschreiben es die späteren Berichte, beginnt die Sache zu kippen. Weg von einzelnen Ärgernissen hin zu systematischen Prüfungen. Mitte November 1967 werden, so wird es in den damaligen technischen Berichten beschrieben, Maßnahmen eingeleitet, die man nicht mehr für einen normalen Defekt aufbietet. In Veröffentlichungen aus dem Umfeld der damaligen Untersuchungen heißt es, dass ab dem 15. bzw. 16. November eine gründliche technische Überprüfung startete. Es geht dabei nicht nur um ein kurzes Nachsehen, sondern um Messungen und Dauerregistrierung. Geräte, die Spannung und Strom mitschreiben, Beobachtungen durch Revision oder Kontrolleure und die Aufforderung, Auffälligkeiten möglichst genau zu protokollieren. Das ist ein entscheidender Moment in dieser Chronik, weil er uns zeigt, warum Rosenheim später so oft zitiert wurde. Nicht, weil dort sofort das Übernatürliche feststand, sondern weil es, jedenfalls nach Akten- und Berichtslage, den Versuch gab, etwas Flüchtiges in harte Daten zu pressen. Kurven statt Bauchgefühl, Uhrzeiten statt gefühlt, Zeugen statt Erzähltradition. Und trotzdem bleibt dieser merkwürdige Riss im Raum. Je genauer man hinsieht, desto weniger beruhigt es. Denn ab diesem Zeitpunkt sprechen die späteren Berichte nicht mehr nur von Telefonen. Sie sprechen von Elektrik, von Licht, von Sicherungen, von Dingen, die im Büroalltag eigentlich verlässlich sind. Und genau diese Verlässlichkeit, dieses »so ist das nun mal«, beginnt sich aufzulösen. Wir sind damit jetzt an der Schwelle zu dem Abschnitt, der Rosenheim seinen Ruf gegeben hat. Ende November. Die Tage, in denen aus Störungen Vorfälle werden. Laut, sichtbar, nicht mehr zu ignorieren. Wir reisen jetzt zum 20. November 1967. Der 20. November 1967 ist in den späteren Berichten so etwas wie der Moment, an dem aus Störungen Erkenntnisse werden. Bis dahin konntest du noch sagen, Telefon, Leitung, Alltag. Ärgerlich? Ja. Aber erklärbar? Irgendwie. Und dann kommt dieser Tag, an dem es nach Darstellung in einem Revisionsbericht und in späteren Veröffentlichungen plötzlich laut wird. Ein Knall, der in der Darstellung so heftig wirkt, dass er sich nicht mehr wie eine normale defekte Röhre liest. Im selben Zusammenhang wird beschrieben, dass eine Leuchtstoffröhre zu Boden fällt. Und während man im ersten Moment instinktiv nach der naheliegenden Ursache sucht, Überspannung, Kurzschluss, ein Fehler im Netz, passt es laut Darstellung nicht zusammen. Die Sicherungen bleiben drin, während die Messgeräte gleichzeitig deutliche Ausschläge registrieren. Das ist die Sorte Detail, die sich wie ein Haken ins Gedächtnis setzt. Nicht, weil sie beweist, dass etwas Übernatürliches passiert ist, das wäre zu viel behauptet, sondern weil sie zeigt, warum die Beteiligten das nicht mehr als normales Technikproblem abheften konnten. Wenn etwas knallt, etwas fällt, Messwerte anschlagen und der übliche Schutzmechanismus nicht reagiert, dann bleibt ein Rest Unruhe. Dieser Rest ist Rosenheim. Am nächsten Tag, dem 21. November, wird in den Berichten geschildert, dass man versucht, genau diese Restunruhe zu beseitigen. Man tauscht Leuchten aus, ersetzt, überprüft, zieht Konsequenzen. So wie man es eben macht, wenn man Technik wieder beherrschbar bekommen will. Und trotzdem sollen die Vorfälle weitergehen. Für den 21. November wird in der veröffentlichten Darstellung unter anderem beschrieben, dass eine Glühlampe explodiert sein soll. Und das, obwohl man gerade erst Dinge ausgetauscht hatte. Dazu kommen erneut Messausschläge. Und dann wird es in dieser Chronik schnell zu einer Kette. Weitere Lampen, weitere Leuchten, Schirme, die betroffen sein sollen. Das Entscheidende ist nicht, dass etwas kaputt geht, denn das passiert überall. Das Entscheidende ist die Häufung in kurzer Zeit, unter Beobachtung, während parallel geprüft und dokumentiert wird. In den Tagen danach, so wird es ebenfalls berichtet, drehen die Verantwortlichen an allen Schrauben, die man aus technischer Sicht drehen kann. Es ist von Maßnahmen am Netz die Rede, sogar von einer direkten Zuleitung, die gelegt wird, um mögliche Störeinflüsse auszuschließen. Die Logik dahinter ist klar. Wenn es eine Ursache im Versorgungssystem gibt, dann will man sie isolieren, einkreisen, zum Schweigen bringen. Nur, in der Darstellung endet es nicht im Schweigen. Ende November verschiebt sich das Bild noch einmal. Ab dem 30. November taucht ein Motiv auf, das später fast zum Markenzeichen wird. Lampen, die nicht nur ausfallen oder bersten, sondern schwingen. Und zwar so auffällig, dass es nicht mehr wie ein kleines Zittern wirkt, das man auf die Heizung, auf Schritte, auf irgendetwas im Gebäude schieben kann. In Berichten wird beschrieben, dass Zeugen aus der Prüfabteilung das gesehen haben sollen. Also Menschen, deren Job genau darin besteht, hinzusehen und nicht zu fantasieren. Aber weil genau diese Erklärung eben nahe liegt, wird sie laut Darstellung auch geprüft. Also, es wird geprüft auf Erschütterungen, Verkehr, Vibrationen. Wenn draußen ein LKW vorbeifährt, wenn irgendwo gebaut wird, wenn ein Gebäude arbeitet, dann können Dinge eben schwingen. Nur wird in den Berichten dazu sinngemäß gesagt, dass man dafür keinen ausreichenden Anhaltspunkt fand. Das ist ein nüchterner Satz, aber er wirkt wie ein Türrahmen. Hinter ihm beginnt der Bereich, in dem jede Erklärung entweder sehr kompliziert wird oder sehr umstritten. Spätestens jetzt ist Rosenheim nicht mehr nur ein internes Problem einer Kanzlei. In zeitgenössischen Darstellungen wird auf Fernsehberichte verwiesen. In diesem Zusammenhang werden auch ARD und ZDF genannt. Und die öffentliche Frage stand offen im Raum. Ist das Technik? Ist das mutwillige Beschädigung? Ist es irgendetwas Drittes, das man noch nicht versteht? Allein diese Dreiteilung zeigt schon, wie schnell sich die Fronten bildeten. Die einen suchen den Defekt, die anderen den Täter. Und wieder andere beginnen, über Phänomene nachzudenken, die man normalerweise nicht in eine Kanzlei einlädt. Anfang Dezember tritt dann eine Gruppe auf den Plan, die den Fall endgültig zu dem macht, was wir heute darunter kennen. Der nächste Fixpunkt ist der 1. Dezember 1967. Ab da ist nicht mehr nur Technik im Raum. Ab da ist auch die Forschung im Raum. Der 1. Dezember 1967 ist in dieser Chronik nicht einfach nur ein weiteres Datum. Es ist die Stelle, an der sich das Spielfeld verändert. Bis hierhin ging es, nach späteren Darstellung, vor allem um das, was man messen, überprüfen und reparieren kann. Leitungen, Sicherungen, Lampen, Telefonanlage. Und selbst wenn vieles dabei rätselhaft blieb, war der Blick immer derselbe. Technik macht Ärger, also sucht man den technischen Grund. Anfang Dezember kommt eine zweite Perspektive dazu. In den Berichten ist davon die Rede, dass sich nun auch ein parapsychologisches Team einschaltet, angeführt von Hans Bender. Das ist der Moment, in dem der Fall endgültig sein Etikett bekommt und gleichzeitig der Moment, in dem die Diskussion bis heute heikel bleibt. Denn sobald man einen Begriff wie Poltergeist in den Raum stellt, passiert etwas Merkwürdiges. Für die einen wird alles automatisch Spuk, für die anderen wird es automatisch Schwindel. Dazwischen wird es eng. Diese Enge spürt man zwischen den Zeilen. Denn in derselben Darstellung findet sich auch etwas sehr Konkretes. Es habe bereits eine Anzeige gegeben, nicht gegen eine bestimmte Person, sondern gegen Unbekannt. Die Kriminalpolizei wird im Zusammenhang mit dem Geschehen erwähnt. Allein das ist ein wichtiger Baustein, weil es zeigt, zumindest nach Akten- und Berichtslage war man nicht nur in der Schublade seltsame Vorkommnisse, sondern auch in der Schublade mögliche Straftat. Manipulation war also nicht nur ein Gedanke, sondern eine ernsthaft mitgedachte Möglichkeit. Und dann kommt der Punkt, der oft am meisten diskutiert wird, weil er so leicht missverstanden werden kann. In den Berichten wird beschrieben, dass sich im Laufe der Beobachtungen ein Zusammenhang zu einer jungen Angestellten herauskristallisiert habe. In der veröffentlichten Darstellung wird sie abgekürzt, nicht ausgeschrieben, als Fräulein Sch. Mehr als diese Abkürzung ist für uns hier auch nicht nötig. Wichtig ist nicht, wer sie genau war, sondern was aus der Sicht der Beobachter auffällig gewesen sein soll. Dass Ereignisse gehäuft in Phasen auftraten, in denen sie anwesend war oder kurz zuvor im Raum gewesen sein soll. Das ist eine dieser Stellen, an denen man sehr sauber bleiben muss. Eine Korrelation ist keine Schuldzuweisung und sie ist auch kein Beweis für irgendetwas Übernatürliches. Was sie aber ist, ein Muster, das Menschen unter Druck dazu bringt, anders hinzusehen. Plötzlich wird nicht mehr nur gefragt, was macht die Technik? Plötzlich wird gefragt, wann passiert es? Wer ist da? Wer war gerade noch da? Was passiert, wenn jemand den Raum verlässt? Und in einer Kanzlei, in der ohnehin schon alle Nerven blank liegen, weil ständig etwas knallt, flackert, ausfällt, schwingt, kann so ein Perspektivwechsel selbst wieder Teil des Problems werden. Denn ab dem Moment ist es nicht mehr nur ein Kampf gegen Störungen. Es ist auch ein Kampf gegen Verdacht. Was in den Darstellungen mitschwingt, diese Wochen sind nicht nur wegen der Ereignisse belastend, sondern weil sie öffentlich werden. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gab bereits Medienberichte. Menschen reden, Außenstehende urteilen. Im Inneren versucht man weiterzuarbeiten, zwischen Akten und Terminen. Während gleichzeitig jeder Blick zur Decke geht, sobald eine Lampe nur ein bisschen anders klingt als sonst. Und dann beginnt eine Art Fallarbeit, die man sich sehr plastisch vorstellen kann. Beobachten, protokollieren, prüfen. Nicht einmal, sondern immer wieder. Nicht mit dem Anspruch, sofort eine endgültige Erklärung zu liefern, sondern mit dem Anspruch, den Ablauf so gut wie möglich festzuhalten. Denn wenn du etwas nicht verstehst, bleibt dir nur eins: Ordnung in das Chaos bringen. Und genau diese Ordnung, Uhrzeiten, Zeugen, Messkurven, wiederkehrende Muster, führt uns in die nächste Etappe. In den Tagen nach dem 1. Dezember wird dieser Versuch noch konsequenter. Es kommen Fachleute dazu, die nicht nur für Atmosphäre zuständig sind, sondern für Messwerte. Für die Tage vom 6. bis 8. Dezember 1967 wird berichtet, dass zwei Physiker in die Kanzlei nach Rosenheim kommen. Dr. Kager und Diplomphysiker Zicher. Beide sollen, so steht es sinngemäß in den Veröffentlichungen, auf Bitten von Hans Bender vor Ort gemessen und geprüft haben. Nicht mit dem Auftrag findet den Geist, sondern mit einer deutlich nüchternen Frage. Gibt es eine physikalische Ursache, die diese Vorfälle erklären könnte? Und damit wechselt die Geschichte noch einmal ihre Farbe. Denn bis hierhin konnte man sich zumindest einreden, dass es nur um kaputte Lampen und eine zickige Telefonanlage geht. Jetzt stehen Menschen im Raum, die gelernt haben, Störungen zu zerlegen. In elektrische Größen, in Frequenzen, in Felder, in Effekte, die man reproduzieren kann oder eben nicht. In den Berichten wird geschildert, dass sie verschiedene mögliche physikalische Ursachen systematisch geprüft haben. Vor allem elektrische Störungen und Einflüsse, wie man sie in so einem Umfeld grundsätzlich erwarten würde. Das Entscheidende ist, Dieser Abschnitt wird in den späteren Texten nicht als mystisch erzählt, sondern als Versuch, dem Ganzen den Zauber zu nehmen. Mit Geräten, mit Methodik, mit dem festen Glauben, dass sich ein Effekt, wenn er real ist, irgendwann in eine Messung übersetzen lässt. Und trotzdem bleibt am Ende dieser Messtage ein Satz, der Rosenheim so langlebig gemacht hat. Sinngemäß schreiben die Physiker in ihrem später veröffentlichten Bericht, sie könnten mit den damals verfügbaren physikalischen Prinzipien keine befriedigende Beschreibung für das Gesamtgeschehen liefern. Das ist eine Formulierung, die man leicht missverstehen kann, und genau deshalb lohnt es sich, sie in ihrer Bedeutung zu halten. Das ist kein Beweis für etwas Übernatürliches. Es ist auch kein Freifahrtschein für jede Interpretation. Es ist erst einmal nur das. Ein dokumentierter Punkt, an dem selbst ein systematischer Prüfversuch keine klare Ursache festnageln konnte. Und wenn du dir vorstellst, wie das in dieser Kanzlei gewirkt haben muss, wird klar, warum die Stimmung dort nicht besser wurde, sondern schlimmer. Denn es gibt Beruhigung, wenn jemand sagt, wir haben den Fehler gefunden. Es gibt sogar eine merkwürdige Art Beruhigung, wenn jemand sagt, jemand trickst hier. Was kaum Beruhigung bringt, ist ein Ergebnis, das zwischen all dem steht und im Kern bedeutet, wir können es so, wie es jetzt vorliegt, nicht erklären. Ab diesem Punkt ist die Geschichte nicht mehr nur eine Reihe von Vorfällen. Sie wird zu einem Streit um Deutungshoheit. Zu einem Ringen darum, welches Gewicht man Protokollen gibt, welche Messkurven, welche Zeugen und wie viel Raum man dem lässt, was man nicht sauber greifen kann. Und während draußen längst geredet wird, was das sein könnte, passiert drinnen das, was am schwersten auszuhalten ist. Es hört nicht auf. Kein großer Knall als Finale, sondern Büroalltag mit Störungen. Eine Lampe, die wieder spinnt. Ein Geräusch, das nicht passt. Und der Blick zur Sicherung, ganz automatisch, noch bevor man überhaupt versteht, was gerade passiert. In den Tagen danach wird, so heißt es, noch genauer festgehalten, was passiert. Diesmal auch mit Bild und Ton. Und genau damit gehen wir in die nächste Etappe, dem Versuch, das Unfassbare nicht zu interpretieren, sondern zu filmen. Nach diesen Messtagen Anfang Dezember bleibt in den Darstellungen vor allem ein Impuls übrig. Es reicht nicht mehr, nur zu erzählen, was passiert sein soll. Man will es festhalten. Denn je länger so etwas dauert, desto mehr hängt am Ende alles an Erinnerungen. Und Erinnerungen rutschen schnell auseinander. Deshalb heißt es in den Berichten, dass man Bild und Ton einsetzt. Nicht als Show, sondern als Versuch, das Geschehen zu dokumentieren, bevor es im Nachhinein zu einem »Du meinst, du hast es gesehen« wird. Und ab hier wird die Chronik enger. Weniger Gefühl, mehr Aufzeichnung. Datum, Uhrzeit, Zeugen und Material, das bleiben soll, wenn der Moment längst vorbei ist. In einem veröffentlichten Bericht wird auch der Satz eines Videogeräts erwähnt, ein AMPEX-System, mit dem man die Vorgänge im Raum festhalten wollte. Und dort heißt es auch, dass man das Lampenschwingen tatsächlich auf Video aufzeichnen konnte. Genau diese Szene taucht später immer wieder auf. Lampen, die schwingen, mitten im Kanzleialltag. Wenn du dir das vorstellst, ist es zunächst fast banal. Eine Lampe, die pendelt. Man denkt an Luftzug, an Schritte, an Verkehr, an alles, was ein Gebäude in Bewegung versetzen kann. Hier haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Nur wird es in den Berichten so beschrieben, dass es eben nicht wie ein kleines Zittern wirkt, sondern wie ein auffälliges Schwingen. So, als hätte etwas Unsichtbares angestoßen. Jedenfalls wirkt es in den Schilderungen genau so. An diesem Punkt wird aus nervig wieder unheimlich. Nicht, weil es automatisch etwas Übernatürliches ist, sondern weil die naheliegenden Ursachen, jedenfalls nach Darstellung der Beteiligten, nicht überzeugend gegriffen haben sollen. Zu dieser Phase gehört auch ein Motiv, das später besonders oft zitiert wird, weil es so filmisch wirkt. Bilder an der Wand. In einem veröffentlichten Bericht wird geschildert, dass man nicht nur das Lampenschwingen dokumentieren wollte, sondern auch Bewegungen von Gegenständen im Raum, darunter Bilder, die sich gedreht haben sollen. Eine Szene wird dabei sehr konkret erzählt. Ein Bild, das sich im Laufe eines Vorgangs deutlich verdreht haben soll, und zwar um einen Winkel, der in den Darstellungen mit rund 320 Grad angegeben wird. Dazu wird erwähnt, dass Zeugen aus der Revision anwesend gewesen seien. Das ist wichtig, nicht als Beweis für Spuk, sondern als Grund, warum die Geschichte nicht einfach verschwunden ist. Solche Details sind nicht vage, sie sind präzise, fast bürokratisch präzise. Und sie stehen genau in dem Spannungsfeld, das Rosenheim so schwierig macht. Präzise beschrieben heißt nicht automatisch präzise erklärt. Währenddessen läuft auch das andere große Thema weiter, das Telefon. Es gibt in den Darstellungen eine Szene, die gerade deshalb so beklemmend ist, weil sie im Kern völlig unspektakulär klingt. Ein Telefonat. Eine Verbindung, die abbricht. Ein Mensch, der zur Sicherung geht. Für den 18. Dezember 1967 wird beschrieben, dass telefonische Berichte auf Tonband aufgenommen wurden. Und während eines solchen Telefonats soll die Verbindung mehrfach unterbrochen worden sein. In derselben Beschreibung taucht dann ein Handgriff auf, den jeder kennt, der schon einmal vor einem Sicherungskasten stand. Ein Revisor drückt Sicherungsautomaten wieder hinein. Nicht dramatisch, nicht heroisch. Einfach die Routine, mit der man versucht, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Parallel dazu werden erneut Bewegungen von Bildern geschildert. Wackeln, drehen, kippen. In einer Weise, die nach Darstellung der Zeugen nicht zu dem passte, was man als zufällige Erschütterung abtun würde. Wenn man diese Dezembertage hintereinander legt, entsteht ein Bild, das sich wie ein Sog anfühlt. Nicht, weil es immer größer und lauter werden muss, sondern weil es in Wellen kommt. Ein paar Stunden, in denen nichts passiert, dann wieder ein Moment, in dem mehrere Dinge zusammenfallen. Strom, Licht, Geräusch, Bewegung. Und jedes Mal steht im Raum dieselbe Frage, nur in einem anderen Gewand. Ist das ein technisches Problem, das wir noch nicht verstehen? Ist es Manipulation, die wir noch nicht greifen? Oder ist es etwas, das sich jeder eindeutigen Kategorie entzieht? Und während diese Fragen immer schwerer werden, wächst auch der Druck auf die Menschen im Raum. Denn wenn so etwas öffentlich wird, und Rosenheim war zu diesem Zeitpunkt längst kein stilles Kanzleiproblem mehr, dann verändert sich die Atmosphäre. Nicht nur die Technik wird beobachtet, alles wird beobachtet. Der Dezember endet damit nicht in einer Auflösung, sondern in einer Verdichtung. Es ist, als hätte sich das Geschehen festgebissen. In Abläufen, in Uhrzeiten, in Räumen. Und es führt geradewegs in die nächste Phase. Dann kommt Weihnachten. Eine Pause, die in so einer Situation wahrscheinlich nicht wie Erholung wirkt, sondern wie ein Atemzug zwischen zwei Wellen. Wenn du wochenlang in einem Raum arbeitest, in dem jederzeit etwas knallen, ausfallen oder sich bewegen kann, dann nimmst du das nicht einfach mit in die Feiertage und legst es an der Garderobe ab. Du gehst nach Hause und trotzdem bleibt der Gedanke im Kopf. Was, wenn es weitergeht, sobald ich wieder da bin? In den Berichten wird beschrieben, dass es nach der Weihnachtspause weiterging und dass jetzt ein Punkt, der vorher schon mitschwang, noch stärker in den Fokus rückt. Die Frage nach Anwesenheit und Abwesenheit. Nach Darstellungen von Hans Bender war die junge Angestellte über die Feiertage beurlaubt. Als der Betrieb dann im Januar 1968 wieder anlief, soll sie, so wird es dort geschildert, zwischen dem 5. und 17. Januar nur noch unregelmäßig in der Kanzlei gewesen sein. Und genau auf diese Phase legt Bender eine Steigerung der Vorfälle. Das ist der Moment, in dem die Geschichte in den Schilderungen noch einmal körperlicher wird. Weniger Telefon, weniger reine Elektrik. Mehr Raum, mehr Gegenstände, mehr Bewegung. Es ist von Schubladen die Rede, die sich öffnen sollen, von schweren Möbeln, die sich bewegt haben sollen, von Bildern, die wieder zum Thema werden, von Knallen, von Birnen, die kaputt gehen. Dieses Gefühl, dass nicht mehr nur irgendwo ein Kontakt spinnt, sondern dass der Raum selbst nicht stillhalten will. Hier sitzt der Druck wie eine zweite Person im Büro. Denn sobald Möbel ins Spiel kommen, wird aus einer Störung schnell eine Frage, die niemand gern im Raum stehen lässt. Wenn eine Lampe ausfällt, kannst du immer noch sagen, Material, Spannung, Zufall. Wenn ein schweres Möbelstück sich bewegt haben soll, landest du zwangsläufig bei Fragen, die schnell unangenehm werden. Nicht nur wie, sondern auch wer. Das ist juristisch und menschlich ein wichtiger Punkt. Deshalb halte ich es auch so, wie es in den Berichten gehandhabt wird. Es gibt in diesen Darstellungen keine saubere gerichtsfeste Feststellung, dass eine bestimmte Person absichtlich etwas verursacht hat. Es wird beschrieben, dass man Zusammenhänge vermutete, dass man Muster beobachtete, dass man prüfen wollte und mehr nicht. Gleichzeitig taucht in den Texten ein weiterer, sehr sensibler Aspekt auf, den ich deshalb bewusst vorsichtig formuliere. Bender berichtet, dass die junge Frau in dieser Zeit ärztlich untersucht worden sei und dass dabei körperliche Reaktionen beschrieben wurden. Das ist in der damaligen Sprache teils deutlich benannt. Wichtig ist, das sind Angaben aus einem Bericht, keine Diagnosen, die wir nachträglich stellen oder bewerten können. Ich gehe deshalb nicht in Einzelheiten. Entscheidend ist, dass dieser Punkt in der damaligen Darstellung als Teil der Einordnung erscheint und zeigt, wie sehr sich der Fall inzwischen vom Technikproblem zu einer Belastung für Menschen verschoben hatte. Was man in dieser Januar-Szene förmlich spürt, ist eine Art Endphase. Nicht unbedingt lauter, aber dichter. Als würde das Geschehen, wie auch immer man es erklären will, noch einmal alles auf engstem Raum zusammenziehen. Und dann, so schildert es Bender, endet diese Phase in Rosenheim im Wesentlichen damit, dass die junge Angestellte nicht mehr dort arbeitet. Die Darstellung legt nahe, mit ihrem Weggang verliert das Geschehen in der Kanzlei an Bedeutung, zumindest in dieser Intensität. Ganz verschwindet die Geschichte in den Berichten allerdings nicht sofort. Denn Bender schreibt auch, dass es später, als die Frau ihre Lehrzeit beenden wollte und sich in einer anderen Kanzlei befunden habe, erneut zu kurzen Vorfällen gekommen sein soll. Das ist eine dieser Aussagen, die in der öffentlichen Erinnerung oft wie ein Epilog wirkt. Nicht, weil sie alles beweist, sondern weil der Fall dadurch nicht sauber abschließt, sondern die Tür einen Spalt offen lässt. Und genau damit ist die eigentliche Erkenntniskette von Sommer-Herbst 1967 über die Eskalation Ende November bis in den Januar 1968 erst einmal erzählt. Was wir jetzt haben, ist eine Chronik aus Datenpunkten, Maßnahmen, Zeugen und Interpretationen, die sich überlagern. Und bevor wir tiefer in die Kontroverse gehen, lohnt sich ein Schritt zurück. Wer hat damals was geprüft? Was wurde wie festgehalten? Und warum wirkt Rosenheim bis heute auf manche wie Aktenlage und auf andere wie Legende? Bevor wir uns gleich anschauen, wer da eigentlich was geprüft hat und warum Rosenheim bis heute als besonders gut dokumentiert gilt, lohnt sich also ein Schritt zurück. Nicht um die Geschichte noch einmal zu erzählen, sondern um den Rahmen zu verstehen, in dem sie passiert ist. Rosenheim ist Ende der 60er keine Bühne für Schauermärchen. Es ist eine Stadt, in der Menschen arbeiten, pendeln, Termine abhandeln. Ein Ort mit Bahnhof, mit Durchgangsverkehr, mit Wirtschaft. Und mit genau dieser nüchternen Selbstverständlichkeit, die so einen Fall erst richtig unangenehm macht. Weil hier nichts nach Spukort aussieht. Keine Burgruine, kein abgelegener Hof, kein Nebelmoor, sondern eine Kanzlei mitten im Alltag. Und eine Kanzlei ist, wenn man es sich praktisch vor Augen führt, ein Raum, der auf Ordnung gebaut ist. Akten, Abläufe, Fristen. Alles hat seinen Platz. Selbst die Geräusche sind geordnet. Telefonklingeln, Schreibmaschine, Schritte im Flur. Wenn in so einem Umfeld plötzlich Dinge passieren, die diese Ordnung stören, dann wirkt das stärker als in einem Umfeld, das ohnehin unruhig ist. Dazu kommt, Technik ist in dieser Zeit bereits selbstverständlich, aber sie ist nicht unsichtbar. Telefonanlagen sind noch etwas, das man bewusst bedient. Leitungen sind greifbar. Sicherungskästen gehören zum Alltag in Gebäuden. Und Licht ist oft genau dieses harte Bürolicht, das eigentlich Stabilität ausstrahlen soll. Wenn ausgerechnet diese technischen Konstanten anfangen, Probleme zu machen, hat das eine besondere Wucht. Weil es nicht nur komisch ist, es ist geschäftsschädigend, es ist nervenaufreibend, es macht dich handlungsunfähig. Genau aus diesem Grund ist Rosenheim auch kein Fall, den man einfach mit einem Schulterzucken abtut. Ein Büro kann sich keinen Dauerausnahmezustand leisten. Du kannst nicht wochenlang im Modus, vielleicht passiert gleich wieder etwas, arbeiten und dabei so tun, als wäre es nur eine Randnotiz. Spätestens wenn Kunden warten, wenn Telefonate abbrechen, wenn Licht ausfällt, wenn etwas knallt, wird aus dem Unheimlichen ein ganz reales Problem. Hier liegt die zweite Besonderheit. Weil es eine Kanzlei ist, weil es ein Arbeitsort ist, taucht in den späteren Darstellungen sehr früh diese Mischung aus technischer Störung und Verdacht auf Fremdeinwirkung auf. Nicht als Drama, sondern als logische Konsequenz. Wenn etwas nicht funktioniert, prüfst du den Defekt. Wenn es trotzdem weitergeht, prüfst du den Zugriff. Hat jemand manipuliert? Ist jemand im Spiel? Das ist kein paranormaler Gedanke. Das ist zunächst ein sehr normaler. Wenn man diesen Rahmen im Kopf hat, versteht man besser, warum die Geschichte nicht einfach im Flur verhallt ist. Es gab Gründe, genauer hinzusehen. Gründe, Messgeräte aufzubauen, Protokolle zu schreiben, Leute dazuzuholen, die nicht für Gefühle zuständig sind, sondern für Kontrollen. Damit gehen wir jetzt in den nächsten Abschnitt. Denn die Frage ist nicht nur, was in Rosenheim berichtet wurde. Die Frage ist auch, wie wurde es überhaupt festgehalten? Wer hat wann was geprüft? Welche Stellen waren beteiligt? Und was kann man aus dieser Art der Dokumentation wirklich ableiten? Wenn man Rosenheim verstehen will, muss man sich für einen Moment von der großen Überschrift lösen und auf etwas schauen, das auf den ersten Blick langweilig wirkt. Genau das ist aber der Kern. Protokolle, Messgeräte, Zuständigkeiten. Denn hier wurde das Geschehen nicht nur erzählt. Es wurde nach den veröffentlichten Berichten von mehreren Seiten gleichzeitig bearbeitet. Und das ist ungewöhnlich. Da sind zuerst die Stadtwerke bzw. die elektrische Seite. In den Darstellungen heißt es, dass ab Mitte November 1967 systematisch geprüft wurde. Nicht nur mal gucken, sondern mit Geräten die Werte mitschreiben. Solche Schreiber sind in ihrer Wirkung fast brutal nüchtern. Sie interessieren sich nicht für Stimmungen, nicht für Angst, nicht für Erwartungen. Sie zeichnen auf, was ankommt. Punkt. Zusätzlich taucht in den Berichten immer wieder die Revision auf. Also Leute, deren Aufgabe es ist, Abläufe zu kontrollieren und Abweichungen zu dokumentieren. Und auch das ist ein wichtiger Baustein. Hier stehen nicht nur Mitarbeitende der Kanzlei im Zentrum, die naturgemäß emotional betroffen sind, sondern auch externe Beobachter, die als Zeugen genannt werden. Parallel dazu läuft die Fernmeldetechnik. Die Telefonkomponente ist im Rosenheim-Komplex nicht irgendeine Fußnote, sondern ein eigener Strang, weil sie sich ebenfalls protokollieren lässt. Wenn in Berichten davon die Rede ist, dass eine Kontrolle auffällige Wahlen registriert habe, dann ist damit nicht "jemand hatte das Gefühl, es wurde gewählt" gemeint, sondern eine technische Registrierung. Man kann darüber streiten, wie man diese Registrierung erklärt. Aber der Punkt ist, dieses Element gehört zu den Teilen der Geschichte, die sich nicht nur auf Erinnerung stützen. Und dann kommt die dritte Ebene, die Polizei. In den veröffentlichten Darstellungen wird erwähnt, dass eine Anzeige erstattet worden sei gegen Unbekannt und dass die Kriminalpolizei involviert war. Darauf bin ich eben schon mal einmal ganz kurz eingegangen. Das ist für die Einordnung entscheidend, weil es zeigt, wie die Situation damals offenbar behandelt wurde. Nicht als Gruselgeschichte, sondern als mögliches Delikt. Wenn Dinge kaputt gehen, wenn Anlagen gestört werden, wenn Arbeit behindert wird, dann ist die naheliegendste Frage eben auch: Manipuliert hier jemand? Sabotiert jemand? Will jemand Schaden anrichten? Damit stehen wir plötzlich mitten in einem sehr modernen Problem. Ein und dieselbe Beobachtung kann je nach Blickwinkel völlig unterschiedliche Konsequenzen haben. Ein Beispiel: Eine Lampe geht kaputt. Technisch denkst du an Überspannung oder Materialfehler. Polizeilich denkst du an Fremdeinwirkung. Und sobald der Begriff Poltergeist fällt, denkt ein Teil der Öffentlichkeit an etwas Drittes. Rosenheim ist deshalb nicht nur ein Fall, sondern ein Kreuzungspunkt aus Zuständigkeiten. Genau daraus entsteht der Eindruck, dass hier besonders viel hängen geblieben ist. Nicht unbedingt, weil alles lückenlos bewiesen wäre, das wäre zu viel behauptet, sondern weil verschiedene Dokumentationsformen nebeneinander stehen. Messkurven, schriftliche Berichte, Zeugenangaben, technische Kontrollen, später auch Ton- und Videoaufnahmen. Trotzdem, und das ist wichtig, damit wir sauber bleiben, hat auch diese Art von Dokumentation Grenzen. Erstens, du hast selten eine lückenlose Dauerbeobachtung. Es gibt Zeitfenster, in denen sehr genau hingeschaut wird. Und dann wieder Phasen, in denen Alltag ist. Gerade das ist ja Teil der Erzählung. Es passiert nicht in einem Labor unter kontrollierten Bedingungen, sondern in einem Arbeitsraum. Zweitens, Protokolle sind immer nur so gut wie das, was sie erfassen. Ein Schreiber zeigt Ausschläge, aber er erklärt nicht, warum sie da sind. Eine Gesprächskontrolle zeigt registrierte Wahlen, aber sie erzählt nicht automatisch, wer oder was sie ausgelöst hat. Drittens, sobald Öffentlichkeit ins Spiel kommt, verändern sich Situationen. Menschen beobachten anders, wenn sie wissen, dass darüber geredet wird. Und Menschen erinnern anders, wenn ein Ereignis bereits einen Namen hat. Genau deshalb ist es so wichtig, Rosenheim nicht als Entweder-Oder zu erzählen, nicht als Beweis und auch nicht als Quatsch, sondern als dokumentierten Konflikt zwischen dem, was festgehalten wurde und dem, was man daraus ableitet. Jetzt sind wir an einer Stelle, an der wir über die Person sprechen müssen, die diese Ableitung am stärksten geprägt hat. Nicht, weil er der einzige Beteiligte war, sondern weil seine Interpretation den Fall international bekannt gemacht hat. Wenn man den Rosenheim-Komplex verstehen will, kommt man an einem Namen nicht vorbei. Ihr habt ihn schon ein paar Mal gehört. Hans Bender. Nicht, weil er der einzige Mensch war, der dorthin geschaut hat, sondern weil mit ihm eine ganz bestimmte Art von Blick in den Raum kam. Und weil genau dieser Blick bis heute dafür sorgt, dass Rosenheim nicht einfach als Technikpanne mit Medienhype abgelegt wurde, sondern als etwas, das sich hartnäckig zwischen allen Schubladen festsetzt. Bender war Psychologe und in Westdeutschland eine der bekanntesten Figuren, wenn es um das ging, was man damals gern Grenzgebiete nannte. Phänomene, die viele Menschen erleben oder behaupten zu erleben, die aber schwer zu prüfen sind und die wissenschaftlich umstritten bleiben. In Freiburg gründete er 1950 ein privates Forschungsinstitut, das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, kurz IGPP. Der Name klingt sperrig, aber er verrät viel über die Idee dahinter. Forschung, Dokumentation, Aufklärung und gleichzeitig ein Blick auf Menschen, die sich von ungewöhnlichen Erlebnissen verunsichert fühlen. Wichtig ist dabei ein Punkt, der oft übersehen wird. Bender war nicht nur irgendein Außenseiter, der sich in Geschichten hineinträumt. Er war in Freiburg wissenschaftlich tätig, lehrte dort und baute parallel sein Institut in Freiburg auf. Das macht seine Rolle nicht automatisch richtig oder falsch, aber es erklärt, warum seine Einschaltung für viele damals ernstzunehmend wirkte. Es war nicht einfach ein Privatdetektiv für das Unheimliche. Es war ein Wissenschaftler, der einen umstrittenen Bereich wissenschaftlich bearbeiten wollte. Hier beginnt die Spannung, die Rosenheim so dauerhaft macht. Denn sobald Bender und sein Umfeld ins Spiel kommen, verschiebt sich das Ziel. Die Stadtwerke wollen Störungen abstellen. Die Fernmeldetechnik will Fehler finden. Die Polizei will klären, ob jemand absichtlich Schaden verursacht. Bender hingegen interessiert sich, so lässt es sich aus seinen Veröffentlichungen lesen, besonders für Muster. Wann tritt etwas auf? Unter welchen Bedingungen? Gibt es eine wiederkehrende Konstellation? Lässt sich ein Geschehen nicht nur technisch, sondern auch in Bezug auf Menschen, Stress, Situationen beschreiben? Das ist kein mystischer Ansatz, es ist ein anderer Ansatz. Und genau dieser Ansatz sorgt dafür, dass Rosenheim nicht einfach endet, sobald die letzte Sicherung wieder drin ist. Gleichzeitig muss man auch ehrlich sagen, Parapsychologie war damals schon ein Reizwort und sie ist es bis heute. Wer in diesem Bereich schaut, bekommt automatisch Gegenwind. Nicht immer fair, nicht immer sauber, aber konstant. Das bedeutet, alles, was Bender in Rosenheim dokumentiert und interpretiert, steht von Anfang an unter einer Art Doppelbelastung. Für die einen ist er derjenige, der den Fall überhaupt erst ernst nimmt. Für die anderen ist er derjenige, der ihn überhaupt erst zu etwas Übernatürlichem macht. Und damit sind wir bei einem Punkt, der später noch wichtig wird. Rosenheim ist nicht nur eine Geschichte über Lampen und Telefone. Rosenheim ist auch eine Geschichte darüber, wie schnell sich Deutungen verhärten, sobald ein Name, ein Institut und ein Begriff im Raum stehen. Was Bender aus Rosenheim gemacht hat, ist, wenn man es nüchtern sagt, ein Fallbeispiel. Ein Versuch, ein chaotisches Geschehen in eine Form zu bringen, die man untersuchen kann. Mit Protokollen, Zeugen, Messdaten, Ton- und Bildmaterial und mit dem Versuch, aus dem Durcheinander ein Muster zu lesen. Deshalb ist es sinnvoll, im nächsten Schritt kurz über das Wort zu sprechen, das in dieser Geschichte wie ein Stempel wirkt und das wir schon mehrfach hier in der Folge kurz gehört haben. Poltergeist. Nicht als Märchen, nicht als Glaubensfrage, sondern als Deutungsrahmen, der entscheidet, wie Menschen dasselbe Ereignis wahrnehmen. Spätestens an dieser Stelle müssen wir dann also über diesen Begriff sprechen, der Rosenheim bis heute begleitet. Dieses eine Wort legt sich wie ein Filter über alles, was folgt. Und plötzlich wirkt dieselbe Szene für jeden anders. Poltergeist ist im Kern ein deutsches Wort für etwas, das man als lärmenden Geist übersetzen könnte. Abgeleitet vom Poltern, also dem Krach, dem Rumpeln, dem plötzlichen Geräusch. In der Alltagssprache meint das oft sofort eine unsichtbare Gestalt, die Dinge durch die Gegend wirft. In Erzähltraditionen taucht es als Bild für ein Haus, in dem es nicht still bleibt, auf. In der parapsychologischen Literatur wird der Begriff häufig enger gefasst. Dort geht es nicht in erster Linie um eine Gestalt, sondern um ein Muster von berichteten Ereignissen. Klopfgeräusche, Störungen, Bewegungen von Gegenständen, manchmal auch elektrische Effekte. Und sehr oft die Idee, dass diese Häufung an einen bestimmten Ort und an bestimmte Zeiten gebunden ist. Teilweise wird dafür auch ein Fachbegriff benutzt, der genau diese Sicht betont. Wiederkehrende, spontane Psychokinese. Das ist keine Feststellung, dass so etwas existiert. Es ist der Versuch, eine Deutung sprachlich sauber von einer Geistergeschichte zu trennen. Genau hier wird Rosenheim interessant. Denn in den Dokumentationen und Berichten wirkt es, als sei das Wort Poltergeist nicht der Startschuss gewesen, sondern eher der Stempel, der später kam. Die Ereignisse beginnen, wie ihr ja jetzt wisst, als Störung, als technische Frage, als Ärger im Alltag. Erst als die Häufung zunimmt, als Messungen laufen, als Zeugen genannt werden, als Öffentlichkeit entsteht, bekommt das Ganze diesen Namen. Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Ein Begriff kann mehr verändern als eine Sicherung im Kasten. Wenn du Poltergeist sagst, verschiebt sich der Fokus. Aus »Warum fällt das Licht aus?« wird »Wer ist hier?« aus »Was ist die Ursache?« wird »Was will es?« Und selbst Menschen, die mit Übernatürlichem nichts anfangen können, merken plötzlich, dass sie anders hören, anders sehen, anders erinnern. Gleichzeitig passiert das Gegenteil ebenso schnell. Wer den Begriff ablehnt, schaltet innerlich ab und sucht nur noch nach dem Trick, dem Fehler, dem Streich. Beides ist menschlich, beides ist verständlich, beides kann den Blick verengen. Darum ist es für diese Folge wichtig, den Begriff so zu behandeln, wie er in Rosenheim am ehesten funktioniert. Als Etikett, das über ein Bündel von Berichten geklebt wurde. Ein Wort, das nicht erklärt, was passiert ist, sondern zeigt, wie sehr die Deutung darüber entscheidet, was man in den Ereignissen erkennt. Damit haben wir den Rahmen. Jetzt können wir das tun, was Rosenheim seit Jahrzehnten so streitbar macht. Wir legen die Erklärungsmodelle nebeneinander, ohne sie zu vermischen. Im nächsten Punkt gehen wir deshalb in die Kontroverse. Drei Perspektiven, die auf dieselben Wochen schauen und zu völlig unterschiedlichen Schlüssen kommen. An diesem Punkt der Chronik passiert etwas, das fast immer passiert, wenn ein Ereignis nicht sauber auflösbar ist. Die Fakten bleiben dieselben, aber die Bedeutung, die man ihnen gibt, driftet auseinander. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Rosenheim ist dafür ein Lehrstück. Nicht, weil es eine perfekte Beweislage hätte, sondern weil hier verschiedene Arten von Dokumentation nebeneinander stehen. Messungen, Protokolle, Zeugen, technische Prüfungen, Polizeierwähnung, später Ton und Video. Das wirkt auf viele wie ein Fundament. Trotzdem führt es nicht zu einer einzigen, allgemein akzeptierten Erklärung. Stattdessen gibt es eben diese drei großen Lesearten. Ich lege sie euch jetzt nebeneinander. Nicht als Abstimmung, wer recht hat, sondern als Karte, auf der man sieht, wo die Wege auseinandergehen. Erklärungsmodell 1. Parapsychologische Deutung. Spontane Psychokinese als Arbeitshypothese. Bender. In dieser Perspektive ist Rosenheim vor allem ein Musterfall. Viele unterschiedliche Effekte über Wochen unter Beobachtung und mit einem auffälligen Bezug zu Zeiten und Konstellationen im Raum. Bender beschreibt das Geschehen nicht wie eine Geistergeschichte mit einer Figur im Dunkeln, sondern wie ein Bündel von Störungen, die sich nach seiner Auswertung nicht überzeugend auf einen einzelnen technischen Defekt zurückführen lassen. Für ihn wird wichtig, dass es neben den technischen Auffälligkeiten auch dieses wiederkehrende Motiv gibt. Die Häufung im Zusammenhang mit eben dieser jungen Angestellten. Wichtig ist hier die juristisch saubere Grenze. Diese Darstellung ist keine Schuldzuweisung. In Benders Deutung ist diese Person nicht Täterin, sondern eher ein möglicher Bezugspunkt im Sinne einer Hypothese. Er arbeitet mit der Idee, dass starke innere Spannungen sich, bildlich gesprochen, nach außen entladen könnten. Das ist seine Linie, seine Erklärungssprache, seine Schlussfolgerung aus dem, was er als Ausschluss anderer Ursachen beschreibt. Wer dieser Leseart folgt, sieht in Rosenheim also keinen Ort, an dem ein Geist wohnt, sondern eine Art psychophysiologisches Phänomen, das sich in der Umwelt zeigt. Man kann das überzeugend finden, man kann das kritisch sehen, aber das ist das Modell. Fokus auf Muster, Fokus auf Konstellationen, Fokus auf die Frage, warum gerade dort, warum gerade dann. Erklärungsmodell 2. Technische, physikalische Perspektive. Wir konnten keine ausreichende Erklärung finden. Karger, Zicher und die Prüfseite. Hier muss man sehr genau hinhören, weil die Formulierungen leicht in die falsche Richtung gezogen werden. Die physikalische Perspektive, so wie sie in den damaligen Texten beschrieben wird, sagt im Kern nicht, das ist paranormal. Sie sagt, wir haben geprüft, was wir prüfen konnten, und wir konnten das Gesamtgeschehen mit den uns zur Verfügung stehenden physikalischen Erklärungsprinzipien nicht zufriedenstellend beschreiben. Das klingt ähnlich, ist aber etwas völlig anderes. Denn ein nicht erklärt ist kein übernatürlich. Ein nicht erklärt ist erst einmal nur eine Lücke. Und Lücken haben in der Realität viele Gründe. Unvollständige Beobachtung, fehlende Dauerüberwachung, Effekte, die selten auftreten oder Fehlerquellen, die man erst im Nachhinein versteht. Wer dieser Perspektive folgt, nimmt Rosenheim ernst als dokumentierte Störungsanlage, aber bleibt bei der Deutung vorsichtig. Man akzeptiert, dass es Ausschläge, Defekte, Ausfälle, Auffälligkeiten gab und man sagt gleichzeitig, aus diesen Befunden folgt nicht automatisch eine dritte Welt hinter der Technik. Es folgt nur, dass die damaligen Prüfungen keine saubere, eindeutige Ursache liefern konnten. Das ist eine unbequeme Position, weil sie weder das eine noch das andere verspricht. Kein, alles war Betrug, aber auch kein, das war etwas Jenseitiges. Nur, wir wissen es nicht sicher. Erklärungsmodell 3. Skeptische Deutung. Manipulation, Tricks, Inszenierung. Allan, Neumann und spätere Gegenpositionen. Dann gibt es die dritte Spur, die immer dann laut wird, wenn ein Fall öffentlich wird und wenn Gegenstände im Raum eine Rolle spielen. Die Betrugshypothese. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. In den damaligen Darstellungen wird eine Anzeige gegen Unbekannt genannt und die Kriminalpolizei taucht im Kontext auf. Das legt nahe, dass die Möglichkeit von Manipulation nicht erst von späteren Skeptikern erfunden wurde, sondern schon damals als realistische Option im Raum stand. In der skeptischen Leseart wird Rosenheim deshalb so gelesen. Ein Teil der Effekte sei entweder durch menschliches Eingreifen verursacht worden oder zumindest so begünstigt, dass er spektakulär wirkt. In späteren skeptischen Veröffentlichungen wird unter anderem behauptet, es habe Hinweise auf Tricks gegeben. Etwa auf Hilfsmittel, mit denen man Geräusche auslösen oder Gegenstände bewegen könne. Namen, die in dieser Diskussion auftauchen, sind zum Beispiel der Zauberkünstler Albin Neumann, bekannt als Alan, der sich öffentlich kritisch zum Fall äußerte. Ganz wichtig, damit es sauber bleibt. Das sind Behauptungen und Interpretationen aus einer Gegenposition, nicht etwas, das wir hier als erwiesen hinstellen. Es ist Teil der Debatte, weil Rosenheim nicht nur ein Ereignis war, sondern ein öffentlicher Streitfall. Und in einem öffentlichen Streitfall wird jede Seite die Lücken der anderen Seite betonen. Interessant ist, diese skeptische Spur bleibt nicht nur im Bereich Meinung, sondern sie schlägt sich auch in der damaligen Berichterstattung nieder. Bis hin zu juristischen Auseinandersetzungen, die in der Presse später thematisiert wurden. Das ist weniger ein Beweis für die eine oder andere Erklärung, sondern eher ein Hinweis darauf, wie heftig die Fronten waren. Wenn ein Fall vor Gericht landet, geht es selten um Nebensächlichkeiten. Es geht um Reputation, um Glaubwürdigkeit, um Deutungshoheit. Was bleibt, wenn man die drei Modelle nebeneinander legt? Rosenheim ist einer dieser Fälle, bei denen du am Ende nicht nur eine Frage hast, sondern zwei. Die erste lautet, was ist dort passiert? Im Sinne von, was wurde berichtet, protokolliert, gemessen und gesehen? Die zweite lautet, was folgt daraus? Und was folgt eben nicht? An dieser Stelle wird Chronik der Schatten am stärksten. Nicht dort, wo man eine Antwort erfindet, sondern dort, wo man aushält, dass eine Chronik manchmal offen bleibt und trotzdem etwas über uns verrät. Über unsere Sehnsucht nach Ordnung, über unser Misstrauen, über den Moment, in dem Technik nicht mehr neutral wirkt, sondern wie eine Absicht. Im nächsten Punkt ziehen wir daraus das Schlussbild. Was ist nach Akten und Berichtslage die harte Chronik? Was bleibt als umstrittene Deutung? Und warum hat Rosenheim diesen langen Schatten bis heute? Wenn man Rosenheim bis hierhin chronologisch auseinanderzieht und alles, was überliefert ist, nebeneinander legt, bleibt am Ende etwas zurück, das fast unspektakulär wirkt und gerade deshalb schwer wiegt. Da ist erstens das, was als Ereigniskette dokumentiert wurde. Telefonauffälligkeiten, technische Störungen, Ausfälle, Knalle, Lampen, die beschädigt wurden, Sicherungen, die betätigt werden mussten, Beobachtungen von Schwingungen und Bewegungen im Raum. Nicht als einzelne Anekdote, sondern als verdichteter Zeitraum über Wochen. Da ist zweitens der Versuch, Ordnung hineinzubringen. Messgeräte, Protokolle, externe Prüfer, Zeugen aus der Revision, später Ton und Video. Dinge, die man nicht einsetzt, wenn man nur ein komisches Gefühl hat, sondern wenn der Alltag so gestört ist, dass man Antworten braucht. Oder wenigstens eine nachvollziehbare Aktenlage. Und da ist drittens das, was Rosenheim eigentlich so langlebig macht. Die Tatsache, dass diese Dokumentation nicht automatisch zu einer gemeinsamen Erklärung führt. Sie führt nur dazu, dass man sich an derselben Stelle streitet, mit mehr Material in der Hand. Vielleicht ist das der eigentliche Kern dieses Falls. Rosenheim zwingt einen, sauber zu denken. Es ist leicht, eine Geschichte zu lieben, die sich klar auflöst. Es ist auch leicht, eine Geschichte zu verwerfen, die nicht ins Weltbild passt. Rosenheim ist unbequem, weil es keine einfache Abkürzung anbietet. Nicht als eindeutiges "das war es", aber auch nicht als harmloses "da war nichts". Und wenn ich mir ein Bild zum Schluss aussuchen müsste, dann wäre es kein Knall, kein berstendes Glas, kein Fernsehteam vor der Tür. Es wäre eine ganz kleine Szene, die in vielen Berichten mitschwingt. Menschen in einem Büro, die längst nicht mehr nur arbeiten, sondern lauschen. Die bei jedem Geräusch kurz innehalten. Die den Blick zur Lampe heben, bevor sie überhaupt wissen, warum. Nicht aus Angst vor einem Geist, sondern aus dem Gefühl heraus, dass etwas, das eigentlich verlässlich sein sollte, sich entzieht. Ob am Ende ein technisches Problem die Grundlage war, ob menschliche Manipulation eine Rolle spielte, ob jemand die Ereignisse anders deutete, das bleibt Teil der Kontroverse. Was wir aber festhalten können ist, nach den vorliegenden Berichten und Untersuchungsangaben gab es einen Zeitraum, in dem eine Kanzlei in Rosenheim zum Zentrum einer ungewöhnlichen Häufung von Vorfällen wurde, die dokumentiert, untersucht und öffentlich diskutiert wurden. Dieses Zusammenspiel ist der Grund, warum der Name Rosenheim bis heute in solchen Gesprächen auftaucht. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich zum Schluss noch einmal über einen Punkt schauen, der zu Rosenheim einfach dazugehört und der bis heute sehr stark mit diesem Fall verbunden ist. Denn wenn vom Rosenheimer Poltergeist die Rede ist, dann geht es für viele nicht nur um ausschlagende Messgeräte, platzende Glühbirnen, schwingende Lampen oder rätselhafte Telefonvorgänge. Es geht auch um diese eine junge Angestellte, die in den Berichten immer wieder auftaucht. Annemarie S. Von ihr war in dieser Folge schon mehrfach die Rede. Und je genauer man sich die damaligen Berichte ansieht, desto deutlicher wird, warum sie in der Geschichte so eine große Rolle bekommen hat. Viele der geschilderten Vorfälle sollen sich zeitlich mit ihrer Anwesenheit überschnitten haben. Genau daraus entstand später die Deutung, sie könne die sogenannte Fokusperson des Falls gewesen sein. An dieser Stelle muss man aber sehr sauber bleiben. Eine solche Korrelation ist keine Schuldzuweisung. Sie beweist weder, dass Annemarie S. absichtlich irgendetwas verursacht hat, noch, dass es dafür automatisch eine übernatürliche Erklärung geben muss. Zunächst zeigt sie nur, dass die damaligen Beobachter dort ein Muster zu erkennen glaubten. Hans Bender griff diesen Punkt später besonders stark auf. Für ihn war Annemarie S. keine Täterin, sondern eher der menschliche Mittelpunkt eines Geschehens, das sich nach seiner Auffassung unbewusst nach außen entladen habe. Daraus entstand dann auch seine bekannte Deutung des Falls als spontane Psychokinese. Was diesen Teil der Geschichte aber so eindringlich macht, ist für mich noch etwas anderes. Hinter all diesen Berichten, Deutungen und Diskussionen stand eben nicht nur ein rätselhafter Fall, sondern eine sehr junge Frau, 19 Jahre alt, eine Auszubildende, jemand, der eigentlich einfach zur Arbeit geht und seinen normalen Alltag lebt. Und der dann plötzlich im Zentrum eines Falles steht, über den Techniker, Wissenschaftler, Polizei und irgendwann auch die Öffentlichkeit sprechen. Wie es ihr damit wirklich ging, können wir heute natürlich nicht wissen. Darüber sollte man nicht mehr behaupten, als die Quellen hergeben. Aber man kann sich zumindest vorsichtig vorstellen, wie belastend so etwas gewesen sein muss. In eine Kanzlei zu kommen, in der nicht mehr nur auf Lampen, Telefone und Sicherungen geachtet wird, sondern auch auf die eigene Anwesenheit. Zu merken, dass Blicke an einem hängen bleiben, dass andere vielleicht still beobachten, ob etwas passiert, sobald man den Raum betritt, dass man nicht mehr einfach nur eine junge Angestellte ist, sondern für manche plötzlich Teil der möglichen Erklärung. Genau darin liegt für mich einer der bedrückendsten Punkte dieses Falls. Selbst dann, wenn man jede übernatürliche Deutung ablehnt, bleibt diese sehr menschliche Frage bestehen. Was macht es mit einem Menschen, wenn andere anfangen, in seiner bloßen Anwesenheit einen Schlüssel zu einem ungelösten Geschehen zu sehen? Sie selbst hat nach den Berichten immer bestritten, irgendetwas absichtlich verursacht zu haben oder über besondere Fähigkeiten zu verfügen. Nach den veröffentlichten Darstellungen endeten die Vorfälle in der Kanzlei, nachdem sie dort nicht mehr arbeitete. Auch das gehört zu den Dingen, die bis heute immer wieder erzählt werden. Alles, was später noch dazu kam, sollte man allerdings vorsichtig betrachten. Dazu gehören spätere Berichte über mögliche weitere Vorkommnisse an anderer Stelle oder die Erzählung, mit ihrer Hochzeit sei das Ganze endgültig verschwunden. Solche Elemente gehören eher zu der Legendenbildung rund um Rosenheim als zu dem Kern, den man wirklich sicher festhalten kann. Vielleicht ist genau das einer der Gründe, warum dieser Fall bis heute so nachwirkt. Nicht nur, weil er ungelöst geblieben ist, sondern auch, weil er zeigt, wie schnell aus einer jungen Frau ein Mittelpunkt von Deutungen werden kann, obwohl bis heute offen ist, was dort eigentlich wirklich geschehen ist. Mich interessiert jetzt eure Sicht. Wenn ihr all das hört, wo landet ihr instinktiv? Bei Technik, bei Manipulation, bei einer sehr menschlichen Erklärung oder bei der Möglichkeit, dass es Fälle gibt, die sich nicht sauber in eine Schublade pressen lassen? Schreibt mir gern eure Gedanken bei Spotify, Podimo oder per DM oder Kommentar unterm Beitrag bei Instagram unter chronik.der.schatten-podcast. Ich lese auf diesen Plattformen wirklich alles, was von euch kommt und freue mich über jeden netten Austausch. Danke, dass ihr heute mit mir durch die Schatten gereist seid. Bleibt wachsam für die Geschichten hinter den Geschichten.
Chronik der Schatten, die Nacht wird zum Buch. Zwischen Legende und Wahrheit suchst du nach dem Fluch. Jede Seite ein Flüstern, das tief in dir spricht, bis die Realität durch die Finsternis bricht. Steht nun vor dir.